Menschen in der Zeit. Heute mit Lothar de Maizière, erster und letzter frei gewählter Ministerpräsident der DDR. 70 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Lothar de Maizière wurde 1940 in Nordhausen als Sohn eines Rechtsanwaltes geboren und stammt, wie er sagt, aus einem aufgeklärten protestantischen Elternhaus. Als Musiker war de Maizière in verschiedenen Theater- und Kulturorchestern tätig. Eine Nervenerkrankung des linken Armes erzwang einen Berufswechsel in die Jurisprudenz. Es war der Anfang einer steilen Politikerkarriere. Ab nun spielte er die erste Geige, auch in der Politik. Der Aufstieg de Maizières ging nach der Einheit Deutschlands zunächst weiter. Beim ersten gesamtdeutschen CDU-Parteitag wurde er zum einzigen Stellvertreter vom Parteichef Helmut Kohl gewählt, neben dem er rein physisch ein bisschen wie David neben Goliath wirkte. Kohl berief ihn als Minister in sein Kabinett. Dann wurden Stasi-Vorwürfe laut, die de Maizière zurückwies. Er bat um seine Entlassung als Minister. Wenig später wurde festgestellt, dass es keinerlei Anhaltspunkte für eine Spitzeltätigkeit gab. Lothar de Maizière ist verheiratet und hat 3 Töchter und 11 Enkelkinder. Dr. de Maizière, willkommen zu unserer Sendereihe Menschen in der Zeit. Sie sind gelernter Musiker und gelernter Rechtsanwalt. Es heißt, beide Disziplinen ergänzen sich gegenseitig und spornen sich sogar gegenseitig an. Stimmt das?
Ich denke schon. Meine Mutter hat Klavier studiert, war musisch sehr interessiert, hat uns Kinder alle so erzogen. Und mein Vater war Jurist. Und mein Vater war selbstverständlich der Meinung, der erste Sohn wird ein Jurist und wird Anwalt oder sowas. Ich bin dann doch Musiker geworden. Beide Berufe haben eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Und ich habe in der Musik gelernt, die absolute Präzision, dass ich selber zuhören, dass kritisch mit sich umgehen. Und wenn Sie das erste Mal, wenn Sie was spielen vom Band hören, sind Sie ziemlich entsetzt, wenn Sie das sich hinterher anhören. Kein anderer Beruf hält einem wahrscheinlich so schonungslos den Spiegel vor wie der Musikerberuf. Und ich habe gelernt, wie man Zeit einteilt. Also ich glaube, dass man mit beidem gut leben kann.
Das war schon eine sehr schöne Antwort. Damit haben Sie schon angedeutet, dass wirklich beide Disziplinen eine eigene Position einnehmen, bei Ihnen persönlich, aber im Allgemeinen glaube ich auch. Sie spielen ja Bratsche, ein Instrument, das im Orchester meistens im Hintergrund steht oder immer, aber im Streichquartett zum Beispiel unverzichtbar ist. Darf man daraus Parallelen auch zu Ihrer Persönlichkeit ziehen?
Ja, sicherlich. Also zunächst muss ich sagen, als ich kleiner Junge war, Kind war, nach dem Zweiten Weltkrieg, wollte ich gerne Cello spielen. Ein Cello war aber nicht aufzutreiben. Und da sagte der Hausarzt zu meiner Mutter, ich habe da noch eine kleine Geige, die kann der Junge kriegen. Dann kriege ich eine Geige. Und dann habe ich später immer nachgetrauert dem schönen Klang des Cellos und bin dann zur Bratsche gewechselt, weil ich mich dem Klangideal etwas näherte. Die Bratsche spielt im Streichquartett und auch im sonst was immer die vermittelnde Rolle zwischen Melodie. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Johann Sebastian Bach mit Vorliebe Bratsche spielte, weil er so in der Mitte der Harmonie saß und nach rechts und links sich orientieren konnte. Und außerdem letztendlich, der Schlussakkord wird meistens die Terz von der Bratsche gespielt. Und ob das nur eine Dur-Terz oder eine Moll-Terz ist, das liegt dann in unserer Hand. Streichquartett ist eigentlich immer eine großartige Angelegenheit. Goethe hat mal gesagt, 4 erwachsene Männer sitzen beisammen und reden ernst über eine Sache.
Als evangelischer Christ haben Sie in bewegter Zeit in Deutschland in herausragender Position Verantwortung getragen. Es geht heute um Ihren 70. Geburtstag. Es geht um Ihre Person und darüber, wie Sie ein Stück deutscher Zeitgeschichte mitgeschrieben haben. Von der Familie her sind Sie in einem protestantischen Sinne religiös geprägt. Wäre Ihr Leben denn anders verlaufen, wenn es diese Prägung nicht gegeben hätte?
Nein, ich bin in einem aufgeklärten protestantischen Elternhaus groß geworden und dieser Protestantismus war die Grundlage der Erziehung meiner Eltern. Pflichterfüllung, Gradlinigkeit, Klarheit in der Form, Klarheit in der Sprache, aber auch etwas, wenn man etwas unternimmt, Verantwortung zu übernehmen für seine Mitbürger, mit denen man zusammen tätig ist. Also ich glaube, ohne diese Erziehung wäre ich das nicht geworden. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe als 14-Jähriger, als Konfirmand, mir einen Spruch ausgesucht. Und einen Spruch aus Jesaja 49,4. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine Kraft umsonst und ohne zu, wiewohl meine Sache meines Herrn und mein Amt meines Gottes ist.
Konnten Sie denn diese Lebenshaltung weitergeben an Ihre drei Töchter, an Ihre Familie?
Meine älteste Tochter ist Pastorin in Salzwedel und hat Klavier und Orgel studiert. Und danach, als sie fertig war, hat sie gesagt, Vater, jetzt studiere ich Theologie. Und die zweite ist Kinderkrankenschwester in der Charité und ist ganz tief eingebunden in ihre Heimatgemeinde. Und die jüngste Tochter ist Journalistin geworden. Die hat nach dem Abitur das große Glück gehabt, dass die Wende schon vorbei war. Sie hat ein Jahr in England gelebt, ein Jahr in Frankreich, die beiden Sprachen gelernt, dann zwei Jahre in Russland, Moskau, Russisch gelernt, jetzt beim ZDF. Aber sie ist auch mit ihren Kindern fest verankert im Bereich der evangelischen Kirche. Beide sind getauft. Und das Schwierige ist bloß im Osten Deutschlands noch Paten zu finden. Das ist das bleibende Erbe der SED, dass dieses Land so entkirchlicht ist.
Ja. Ja, Sie haben als Rechtsanwalt vor der Wende in der DDR viele systemkritische Menschen verteidigt. War das irgendwie gefährlich? Standen Sie da auf weiter Flur allein?
Es gab nicht viele Kollegen, die das machten, aber es war insofern nicht ganz so gefährlich, weil mir meine Kirche einen Schutzmantel umgehängt hatte. Ich war Vizepräses der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen und ein Menschen, der in so einer kirchlichen Funktion ist, den kann man nicht mehr wegsperren oder bestrafen oder sonst irgend sowas. Also insofern bin ich da meiner Kirche schon dankbar gewesen, dass sie mir quasi so eine Tarnkappe oder wie man das auch immer nennen will. Aber die Verteidigung dieser Menschen war häufig nicht erfolgreich, sondern sie war eigentlich mehr eine seelsorgerliche Aufgabe. Ich weiß, dass ich mit meinem langjährigen Bischof Dr. Fork darüber mal sprach und da sagte ich, tu das bald nicht mehr. Und da sagte er, Sie sind doch der Einzige, der diese Menschen besuchen kann. Da sagte ich zu ihm, wissen Sie, lieber Bruder Fork, ich wollte aber Jurist werden, nicht Seelsorger, dann hätte ich Theologie studiert. Dann sagte er, und ein Christenmensch ist immer Seelsorger.
Was hätten Sie vermutlich anders gemacht, wenn der Mauerfall 1989, der ja Ihre steile Laufbahn mitbestimmt hat, nicht stattgefunden hätte?
Als Christ lebte man in der DDR ein Leben im Zwielicht. Einerseits stand man zu seiner Kirche, zu seinen Überzeugungen, so. Andererseits wurde einem auch ein gewisses Maß von Anpassung abverlangt, dass man mit seiner Familie existieren konnte. Und diese Balance zu finden zwischen notwendige Anpassung, ohne sich selbst zu verleugnen und sich treu zu bleiben, das ist eine unglaublich anstrengende und schwierige Aufgabe. Und wenn ich jetzt 70 werde, kann ich nur sagen, 5/7 meines Lebens musste ich diese Aufgabe erledigen.
Haben Sie eine philosophische Definition des Mauerfalls, der Wende?
Ich glaube, dass die alten Griechen hatten ja für die Zeit zwei Vokabeln. Chronos, das war die ewige Zeit, die dahinfließende Zeit. Und dann hatten sie den Gott Kairos, den für den rechten Moment, für den Augenblick. Und ich glaube, dass wir ein solches Kairos-Erlebnis hatten. Stefan Zweig hat ja mal ein sehr schönes Buch geschrieben, Sternstunden der Menschheit, wo also immer in irgendwelchen entscheidenden Momenten irgendwelche Menschen rumstehen und die dann plötzlich in eine Bedeutung geraten, die vorher nicht geahnt haben und wo die Geschichte einen völlig anderen Verlauf nimmt, als man es eigentlich erwartet. Und dieser 9. November war ein solches Kairos-Erlebnis. Und von da aus hat sich unser Leben total verändert.
Und Ihre politische Definition zum Mauerfall?
Der Mauerfall war die endgültige Kapitulation des Kommunismus. Er hatte an allen Fronten versagt. Er hatte ökonomisch versagt, er hatte gesellschaftlich versagt, er hatte politisch versagt. Er hat die Menschen nicht zu Kommunis geführt, zu Gemeinsamkeit, sondern zu Vereinsamung und zu Gruppen- und Klickenleben. Im Grunde genommen hat er, der Kommunismus, ja einen Totalanspruch auf den Menschen für sich postuliert. Und ich habe immer gesagt, das ist das Schwierige, diesen Totalanspruch des Staates, den Anspruch Gottes auf den Menschen entgegenzuhalten. Und nur das hat uns geschützt.
Für Sie war die Wende, wir haben es gesagt, der Beginn Ihrer politischen hohen Laufbahn. Wie wird man denn damit fertig, plötzlich Ministerpräsident eines ganzen Landes von 16 Millionen Bürgern zu sein?
Das war das Schwierigste, dieser Verantwortungsdruck. Ich habe also unglaublich fast gelitten darunter, dass plötzlich ich nicht mehr 160 Mandanten im Jahr hatte, sondern plötzlich 16 Millionen Mandanten hatte. Und das in einer Zeit, in der alle Strukturen ja sich auflösten und zerbröselten. Ich kann andererseits sagen, wir hatten so viel zu tun, dass wir gar nicht die Zeit hatten, darüber nachzudenken, wie schwierig das ist, was wir da tun. Ich habe also in meinem kleinen Kreis damals gesagt, wir sind in diesem Jahr in Gottes Hand. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Herrgott alle Schutzengel, die er zur Verfügung hat, über der DDR kreisen lässt und erst dann sie wieder abzieht, wenn es nicht mehr nötig ist. Und es ist so, dass es wirklich im Wesentlichen gelungen ist. Menschliches Tun hat immer eine Fehlerquote, aber ich glaube, dass wir im Ganzen sagen können, dass wir diese Wiedervereinigung auch so gestaltet haben, dass sie für die Menschen Ostdeutschlands sich in Würde vollzogen hat und dass sie nicht wie Geschlagene in die Einheit gehen, sondern diejenigen, die eine friedliche Revolution durchgeführt haben.
Was haben Deutschland, was hat Europa, was hat die Welt von dieser Wende gelernt?
Zunächst hat die Welt davon gelernt, dass Zustände in der Geschichte nicht ewig sind. Die Kommunisten waren ja der Meinung, man könne diesen Zustand verewigen. Honecker hatte gesagt, die Welt wird 900 Jahren stehen, wenn sich die Umstände nicht ändern, die zu ihrer Erbauung geführt haben. Also dass die Geschichte im Fließen ist und von da aus eine neue Form von Gemeinschaft ausgehen wird. Wir haben erlebt, wie sich die Europäische Union in den letzten 20 Jahren erweitert hat, mit den großen Erweiterungen um 2004, aber auch den weiteren Erweiterungen im vorvergangenen Jahr mit Bulgarien und Rumänien. Das hat den Fokus auch ein wenig, oder sagen wir mal, diese Engführung der Westeuropäer ein bisschen aufgelöst, dass sie merken, die Welt ist größer. Aber der 9. November hat auch ein Maß von Freiheit gebracht, die gefährlich ist. Wir sehen keine sicheren Sicherheitsstrukturen mehr, die Welt beherrschen. Wir sehen, dass unverantwortungslose Finanziers eine Welt in eine riesige Krise stürzen dürfen. Also wir, glaube ich, wenn wir den 9. November als Chance begreifen, müssen wir darüber nachdenken, wie eine neue Weltordnung aussieht.
Sie sind protestantischer Preuße. Wie schauen Sie nach Rom?
Ich schaue natürlich auf Rom als auch die ewige Stadt, also des klassischen Altertums, aber auch dessen, was von Rom ausgegangen ist an christlicher, abendländischer Kultur. Ich glaube, dass der Kontinent seine Prägung durch dieses erfahren hat, dass ein Mann wie Luther einen Reformbedarf erkannte, wird ja inzwischen selbst in katholischen Kreisen so gesehen. Sie müssen mir nachsehen, dass ich meine Form, Christ zu sein, für mich plausibler empfinde. Aber ich habe großen Respekt vor Leuten, die es in anderer Weise sehen. Einer meiner Minister war ja Hans-Joachim Meyer, der spätere Präsident des Zentralkomitees der Katholiken. Und mir ist immer seine tiefe Glaubensförmigkeit, aber auch seine klare, pflichterfüllende Haltung, Grundhaltung nahe gewesen. Also wir waren in der DDR im Übrigen in der Ökumene viel weiter, als wir es jetzt im geeinten Deutschland sind. In der DDR waren wir Christen alle in der Diaspora. Und da war es uns schon fast egal, ob das nun ein Protestant oder ein Katholik war. Ich würde mir wünschen, dass wir zu dieser Gemeinsamkeit zurückfinden.
Letzte Frage, bitte. Die Welt hat erkannt, der Kommunismus hat versagt. Der Kapitalismus führt auch nicht in das gelobte Land. Die Frage ist, gibt es dritte Ziele oder ist der Weg das Ziel?
Das ist die alte Frage, die schon Max Weber ja beantworten musste, zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Für mich hat mein Leben mir gezeigt, dass die Verantwortungsethik der einzig richtige Weg ist. Immer die gesinnungsethischen Ansätze führen dazu, dass man den Menschen erziehen will, dass man ihn umerziehen will, dass man ihm sein Wesen und dass man ihm vor allem die Würde nimmt, sich aus eigener Veranschauung moralisch richtig zu verhalten. Wer alles regeln will, nimmt dem Menschen sehr viel von seiner freiheitlichen Würde, die uns der Herrgott ja nun gegeben hat. Der hat uns die Möglichkeit gegeben, gut und böse zu sein. Und wer glaubt, man könne den Menschen durch Gesetze zwingen, nur gut zu sein, der wird erleben, dass er erheblichen Schiffbruch leidet damit, weil er den Menschen die Verantwortung für sich selbst entzieht.
Sie hörten Menschen in der Zeit, heute mit Lothar de Maizière, 70 Jahre, eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.